Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 133. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Marvin.
Hi.
Und die Alex.
Ali, hallo.
Ja, fangen wir doch mit dem an, was am wenigsten lange zurückliegt, nämlich diesem Europa-League-Spiel von gestern. Ich konnte es mir nur über den Live-Ticker angucken, weil ich auf der Weihnachtsfeier war. Marvin, Alex, ihr habt es gesehen. Was gab's Spannendes?
Naja, bei dem Spiel, es war ein Spiel mit mehr oder weniger Muster ohne Wert, wenn wir da mal ganz realistisch sind. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass Apoel Tel Aviv, Apoel Tel Aviv sage ich schon, also ich glaube Apoel Tel Aviv gibt's aber auch, Apoel meine ich, aber Apoel Nicosia, auch nicht mit der komplett ersten Mannschaft aufgetreten ist, so sah es auch aus. Also der Gegner hat überhaupt nichts zustande bekommen, das war ein 90-minütiges Dilemma, was ich da gesehen habe. Fee hat nach dem Spiel gemeint, dass diese Mannschaft so in der Bundesliga wahrscheinlich auch nichts verloren hätte. Hat er ein bisschen anders ausgedrückt, aber hat genau das Gleiche gemeint. So sehe ich es auch. Und unsere zweite Mannschaft ist zumindest mit ein paar Spielern, die motiviert waren, da aufgetreten, hat das Ding auch 2-0 über die Bühne geschaukelt. War ganz nett.
Ja, also ich fand es auch ganz nett. Ich fand es vor allen Dingen auch wirklich gut, dass wir tatsächlich mit der B11 aufgelaufen sind. Also die Stammkräfte mal geschont haben und das vor allen Dingen auf allen Positionen durchgezogen haben. Also auch in Wittwald mal zu sehen, von dem hatte ich bis jetzt einen sehr, sehr schlechten Eindruck, weil der normalerweise immer, also das Einzige, was ich von ihm mitkriege, ist beim Warmmachen vor einem Spiel, steht er in der letzten Übung, wo alle mal aufs Tor schießen im Kasten. Und da habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, ja, leck mich am Arsch, der hält ja gar nichts, was ein Fliegenfänger. Der hat aber mir zum Beispiel gestern Abend bewiesen, dass er durchaus in der Lage ist, auch mal das eine oder andere Ding zu parieren. Von daher da ein kleines Sternchen dran, auch wenn Nicosia nicht wirklich eine Krachermannschaft war. Also da waren zwei, drei Torchancen dabei, die er echt gut gehalten hat, die hätten drin sein müssen. Von daher, also ganz wertlos fand ich es jetzt nicht.
Ja, nee, aber du hast schon recht. Also Wittwald hat seine Aufgabe auf jeden Fall ordentlich gemacht, was mir gut gefallen hat, weil das ist bei jeder Mannschaft gleich und da wird sich dann auch Bundesliga-technisch nicht großartig viel ändern. Wie ist es, wenn du rausläufst? Dann sind also Sachen wie Flanken oder Eckbälle abgefangen. Die hat er sicher abgefangen, nicht weggefaustet, die hat er mit der Hand genommen, das war richtig gut. Auch ist er einmal rausgelaufen bei einer gefährlichen Situation, das hat er dann auch gut gemeistert. Ich glaube, es war kurz nach dem 1-0 oder so. Da muss ich dann sagen, hey, das sind so die Situationen, wo du dich als Torwart dann auch wirklich mal auszeichnen kannst. Das hat er geschafft. Ich erinnere auch an eine Aktion, die er wirklich gut gehalten hat, die er dann auch über die Latte gelenkt hat. Also er hat seine Chance auf jeden Fall genutzt. Den, sage ich mal, durchwachsenen Trainingseindruck, den man ja sowieso nur in Klammern stellen kann, wirklich wegzuwischen und da ein Sternchen dran zu machen. Also dass mir jetzt auch nicht Angst und Bange ist, wenn der Trapp mal wieder irgendwie einen Unfall hat, jetzt wenn er vielleicht mal für ein Commercial wieder sich die Zeh verletzt oder sonst irgendwas. Ja, also Wittwald, ordentliche Angelegenheit, auch ordentlich fand ich, und das war für mich eigentlich der Spieler des Tages, das habe ich gestern auch schon getwittert, das war für mich der Stefan Schröck, der über 90 Minuten Gas gegeben hat, der hat Bock gehabt, das hast du dem angemerkt, der hat versucht, viele Flanken zu schlagen, da haben auch nicht alle geklappt, das ist klar, aber der hat andauernd versucht, hier was zu machen, der wollte, und das hast du gemerkt, deswegen hat es mich auch sehr gefreut, dass er das 1-0 gemacht hat, mit dem Köpfchen, hat sich dann noch feiern lassen, es war der richtige Spieler zur richtigen Zeit, das war einer derjenigen, die wirklich für mich herausgestochen haben und denen es egal war, dass der Gegner jetzt nicht so krass war, der hat Gas gegeben und er wollte und das fand ich sehr, sehr positiv.
Ja, aber genau das ist es doch, was du in so Spielen einfach sehen möchtest. Du hast die zweite Garde, die andrehen darf und jeder hat seine Chance, sich einfach mal zu beweisen. Und die haben halt einfach ganz viele Leute meiner Meinung nach auf der Straße liegen lassen. Also zum Beispiel ein Sergen Lakic. Der hätte sich in dem Spiel auch mal beweisen können. Ein Spiel gegen so einen schwachen Gegner. Da kannst du einfach als Stürmer auch mal die ein oder andere Bude machen. Und das war einfach versagt von vorne bis hinten. Ich weiß nicht, warum ein Lakic immer meint, er müsste vorne zum Kopfball hochgehen und den Kopfball dann in Richtung gegnerisches Tor verlängert. Er ist der Stürmer, er muss die Dinge abnehmen. Wenn er zum Kopfball hochgeht, das Duell gewinnt, ist hinter ihm keiner mehr. Er ist derjenige, der vorne ist. Das hat er 3 oder 4 Mal gemacht, da fahre ich bald aus der Haut. Und genauso, von dem ich auch maßlos enttäuscht bin und an wen ich seit gestern Abend endgültig einen Haken mache. Ich war der Meinung, an Sonny Kittel, wenn er jetzt von der Verletzung zurückkommt, zeigt der auch endlich mal, dass er Bock hat. Der ist reingekommen, der ist auf dem Platz rumgetrabt, wie ein Kajo zu seinen besten Zeiten. Da kann er da vorne einen Fallrückzieher gemacht haben, wie er will. Der hat lustlos gespielt, der ist nicht gelaufen. Da kommt einfach nichts. Und an dem, wie gesagt, also, ja.
Das fand ich zum Beispiel jetzt gar nicht so negativ. Kittel ist halt, ja, ich weiß nicht, wann ist er reingekommen. Ich glaube, was weiß ich, was waren das? Naja, das nee, ist der, also 61. Er hat schon 30 Minuten gespielt, ja. Ja, zu 61. ist er reingekommen. Also er hat schon fast 30 Minuten.
Wie viele Aktionen hast du von ihm gesehen? Wie viel Ballkontakte hat er gehabt?
Oh, nee, das war schon nicht so viel, ja. Ich meine, er ist halt, war halt offensiv und ich glaube, nach seiner Einwechslung, naja, ich weiß nicht. Ja, das hat mir, nee, du hast recht. Also muss man schon sagen, hat nur eine Szene gehabt, wo er dann hervorgestochen hat. Das fand ich eine ganz annehmbare Aktion. Das war dann der Fallrückzieher, der hat mir ganz gut gefallen.
Genau, der war mutig gewesen, aber das war's auch.
Und aber ehrlich
auch,
gesagt,
wenn du mal im Spiel gesehen hast, wie er einfach sich auch bewegt hat, wenn andere Leute den Ball hatten, das ist genau das, was den Schröck ausgemacht hat. Der ist den ganzen Tag übers Feld gelaufen, egal ob er den Ball hatte oder nicht. Der hat sich permanent an allen Ecken und Enden angeboten. Genauso wie ein Konstant Drogba, der hat das Gleiche gemacht. Und das macht einfach ein Sonny Kittel nicht. Und der Junge, der muss es jetzt endlich schaffen und der muss so viel Bock haben, wenn der reinkommt. Selbst wenn der nur 30 Minuten im Spiel ist, muss der 15 Kilometer mehr laufen wie jeder andere in der Mannschaft. Das erwarte ich einfach von dem. Und da kommt meiner Meinung nach nichts.
Ja, läuferisch war er ja auch noch nie so großartig auffällig. Aber das du stimmt, hast vollkommen ja. recht. Aber du hast vollkommen recht. Er hat sich jetzt nicht aufgedrängt. Ne? Brauchen wir auch nicht drüber,
drüber reden. Nicht.
Also es hat sich sowieso fast keiner aufgedrängt. Da hast du noch als einer der wenigen dann Jagba positiv erwähnt. Ganz klar. Ja.
Jagba Ronaldo.
Ja, das hat, ich meine ganz ehrlich, das war ja schon ganz, ja, das war schon ganz nett, aber das, was der Torhüter da macht, das würde ich auch ganz gerne mal wissen. Ne?
Ja, gut, weil, also der war schon auch gut geschossen. Und das Ding, das war halt komplett mit Ansage.
Ja, natürlich. Es ist lustig, ein Kumpel von mir hat gemeint, der Jagba, der schießt jetzt, weil er einmal getroffen hat, macht er jetzt halt immer die Dinge. Und dann so lustig, und dann trifft er halt auch noch.
Ganz im Ernst, ich habe das Gleiche gesagt.
Ja,
guck mal. Also ich habe auch gesagt, jetzt hat er einmal das Ding reingehauen und den letzten, den er reingehauen hat, ich glaube, es war gegen Freiburg, da war ja echt ein Gurkending.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, jetzt hat er einmal getroffen, weil der Torwart zu dusselig war, festzuhalten. Jetzt glaubt er sich hier wie Cristiano Ronaldo aufbauen zu müssen, anlaufen zu müssen wie ein Großer. Und dann geht das Ding auf einmal rein und dann lese ich hinterher auch noch, dass er vorher zum Fee gesagt hat, irgendwie Trainer, wenn wir einen Freistoß bekommen, ich nehme mir den Ball und ich mache das Ding rein.
Ach was.
Okay.
Und dann hat der Fee gesagt, yo, mach das, wenn du das schaffst, kriegst du ein Geschenk von mir. Und da hat Jagba gestern Abend vor der Kamera noch gesagt, ich warte jetzt, was ich bekomme für Geschenk.
Sau geil. Siehst du mal, das sollten wir wahrscheinlich öfter mal machen. Also ich meine, wenn er da immer so motiviert ist.
Ich wollte gerade sagen, also wenn es hilft, bitte gerne. Ja, also.
Ich mache auch Geschenke. Also wenn das gegen Leverkusen hilft.
Also mal ganz ehrlich, Geschenk könnten wir ihm schon mal machen. Und Otschipka drängt sich momentan halt auf, könntest du auch mal einen Jagba reinstellen, ja. Da werden wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen, aber der Otschipka ist ja momentan wirklich jetzt auch nicht so wirklich gut. Und wenn du mal eine Standardsituation hast und wenn der Jagba dann wieder trifft, dann wäre das durchaus eine Idee, ja.
Ich würde den Jagba jetzt auch bis zum Jahresende einfach spielen lassen. Das Problem beim Jagba ist halt, der macht 3 gute Spiele oder vielleicht 2 und dann fängt er auch schon wieder an nachzulassen. Aber gerade bei so einem Spiel wie gestern siehst du halt, dass er jetzt wieder Bock hat für die nächsten 2 Spiele, ist der allemal besser als der Otschipka.
Ja, so sieht's aus. Das denke ich halt auch. Gerade, na gut, hat sich halt wie gesagt angeboten. Ansonsten Innenverteidigung, um nochmal da weiterzumachen. Die Kombination Russ-Anderson hat mir relativ gut gefallen. Da hat sich auch Anderson mal wieder ein bisschen Vertrauen geholt. Ich denke, darum ging's auch. Ja.
Das passt auch. Ne? Also es passt auch, weil der Russ ein ähnlicher, jetzt nicht von der Klasse her, aber ein ähnlicher Spielertyp ist wie der Zambrano. Halt einfach so ein Schlechter, so einer, der hinten reingeht und einfach alles umhaut, immer kurz vor der roten Karte steht und der Anderson nebendran ist halt einfach so ein brasilianischer Schönspieler. Ja, also keine Ahnung, wie viele gelbe Karten kriegt der in der Saison? Vielleicht 2 und ein Zambrano, ja, genau. Der steht immer kurz vor seiner 15. Und deswegen passt er auch ganz gut an die Seite vom Jungen.
Ja, vom Russ, ja, auf jeden Fall. Ja. Naja gut, aber wie gesagt, das hat mir ganz gut gefallen, ansonsten hat mir leider gar nichts gefallen. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber ich muss sagen, von der ganzen Offensivriege mit Ausnahme Schröck hat mir da überhaupt nichts gefallen. Der Inui hat wirklich ein bisschen was probiert. Fakt ist aber, dass er einen Schuss hat wie ein Mädchen. Wahrscheinlich, und das ist gar nicht böse gemeint.
Nicht nur das, aber guck mal, der hat doch auch die Chancen da aus 2 Metern vergeben. Da kann der doch schießen wie ein Mädchen. Aber nee, das Einzige, was er da packt, ist ein Torwart anzuschießen. Ey, der hat 300%ige gehabt. Und die waren alle nicht weiter wie 6 Meter vom Tor entfernt.
Ja. Ja, genau. Also er hat, das Problem ist ja, er hat sich die Dinger ja gut herausgearbeitet selbst. Er ist ja gut dahin gelaufen in die Schnittstelle, hat auch ganz gute Pässe gespielt. Aber dann den Abschluss, den hat er 3-mal absolut kläglich vergeben. Da war so eine Situation, ich glaube, dann war er auf der rechten Seite, da hätte er das Ding einfach 100%ig machen müssen. Das war
eine Lakic durchgesteckt hatte, ne?
Ja, genau. Ja. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das ist auch jetzt, natürlich ist ein Kackgegner, aber das Ding musst du einfach verwandeln. Und da ist er kläglich gescheitert. Da habe ich mir echt gedacht, meine Fresse, das geht einfach nicht. Das geht nicht, das geht auch nicht bei so einem fast Freundschaftsspiel. Das Ding musst du einfach machen. Und genau deswegen kritisieren wir heute den Inui. Ja, weil er hat offensiv einiges zwar gemacht, aber es bringt dann auch nichts, wenn du dich nicht selbst mal belohnst. Und da, muss ich sagen, war seine Leistung halt auch unter Durchschnitt.
Also er tut mir auch ein bisschen leid, aber der Inui ist für mich mittlerweile so ein Kerl, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste versucht. Aber es langt halt im Moment einfach nicht. Der probiert, aber es gelingt ihm halt auch einfach nichts. Du merkst, dass er gerne würde, aber es geht nicht.
Ja, so sieht's aus. Und genau, ich glaube, ich weiß nicht warum, weil ich meine, er hat ja in der vergangenen Saison, da können wir uns an einige Situationen erinnern, ich glaube, auch Nürnberg war das, ich weiß nicht, ob es Nürnberg war, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es Nürnberg war, aber es war auf jeden Fall, gerade auch Hinrunde, da hast du gemerkt, da hat er das ein oder andere Ding gemacht, da hat es ja genauso reingetrudelt, aber er war einfach präziser geschossen und er hat uns auch ein paar Tore einfach geschenkt, die wichtig waren, aber genau die Dinger macht er momentan halt einfach nicht. Ja. Und ich meine, das ist für ihn genauso frustrierend wie für die Fans, aber das sind also Situationen, das kann er halt bei einem Bundesligisten erst recht nicht machen. Also wenn es gegen einen Bundesligisten geht und du hast so eine Chance, dann musst du die definitiv verwandeln, weil dann geht's halt nicht zu deinen Gunsten aus. Dass du halt jetzt hier gegen eine Kirmestruppe, das war nicht besser als eine Kirmestruppe, die waren so erbärmlich, die hatten, glaube ich, kaum wirklich mal gescheite Offensivaktionen. Wenn, dann war es auch eher Zufall oder mal eine Standardsituation. Fällt halt nicht ins Gewicht, aber trotzdem ist es schlecht. Und was mich aber noch viel schlechter fand, das war jetzt noch Inui, fand ich auch schon nicht gut, aber was ich noch viel schlechter fand, war in Rosenthal. Der Fee hat gemeint, Rosenthal hätte sich angeboten. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Von Anbieten habe ich da nichts gesehen. Das war für mich der absolut fürchterlichste Spieler an diesem Abend.
Ja, ich habe die Pressekonferenz auch gesehen. Ich habe da gesessen und habe mir gedacht, wer erzählt denn der da? Also Spieler, der hat zum Beispiel kein Wort über Jagba verloren und hat gesagt, Spieler, die sich angeboten haben, waren in seinen Augen Schröck, Rosenthal und Russ.
Ja.
Da greife ich mir an den Kopf. Also da verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr.
Also
wie kann ich die zwei Spieler in dem Zusammenhang nennen, dass sie sich angeboten haben? Der ist weder viel gelaufen, noch ist ihm viel geglückt. Der ist eigentlich untergetaucht. Zwischendurch hat er mal einen Ball gehabt und einen Pass gespielt, aber das war es dann auch schon.
Der ist aber auch immer wieder hinterhergetrabt. Das hat mich tierisch aufgeregt, dass er auch, ich meine, du musst auch gegen so einen Gegner musst du ein bisschen defensiv dagegen halten. Und der hat, glaube ich, so viele Zweikämpfe verloren. Natürlich habe ich wahrscheinlich auch keine objektive Sicht mehr auf Rosenthal. Durch die negativen Erlebnisse in der Vergangenheit ist mein Bild wahrscheinlich nachhaltig getrübt. Das gebe ich hier zu. Fakt ist aber, dass ich von ihm bis auf 2 Aktionen, wo er sich einmal ganz gut durchgesetzt hat und einmal hat er einen Fernschuss probiert, war keine Aktion dabei, wo ich sagen würde, so kannst du dich in der Bundesliga empfehlen. Ich bin ganz realistisch und meine, dass Rosenthal momentan keiner Zweitligamannschaft eine Hilfe wäre.
Ist wirklich so schlimm? Also ich meine, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber...
Ich fand's wirklich, wirklich, wirklich richtig schlimm, weil er auch immer noch nicht ins Spiel eingebunden war. Das kannst du natürlich auch nicht hundertprozentig verlangen von einer Truppe, die so noch nicht aufgelaufen ist. Aber er hat auch nicht daran teilgenommen. Er stand oftmals falsch und er hat genau das gleiche Problem wie ein Flum, dass er nämlich zu lange denkt, bevor er passt. Das will ich ihm jetzt positiv unterstellen. Und dadurch kommen immer noch zu Fehlpässen. Flum war übrigens für mich auch nicht großartig besser. Da hat der Sunny gemeint, dass Flum von Woche zu Woche besser wird. Das habe ich so auch nicht gesehen. Für mich hat Flum immer noch eine viel zu lange Überlegenszeit oder wie ich das anders nennen soll, weiß ich jetzt gerade nicht, wie er den Ball hält und den Ball dann weitergibt, da passieren dann wieder Fehler. das hat mir auch gestern echt nicht gefallen. Also da muss ich sagen, das war einfach nix. Und das waren für mich so bald zwei Spieler, die sich überhaupt nicht angeboten haben. Im Lakic auch nicht. Bei Netta, muss ich sagen, hat auch jetzt, der hat ein paar Standards geschossen, die waren ganz gut. Da muss man mal sagen, Banetta ist im Spiel mir auch nicht aufgefallen, aber die Standards, die er geschossen hat, waren ganz gut.
Ja, aber da war halt auch wieder vorne kein Abnehmer da, ne? Also, ja. Da läuft aber auch keiner mal dahin, wo der Ball dann hinkommt. Also, wir hatten so viele Lücken, wo dann Pässe im 16er im Nichts geendet sind, wo weit und breit kein Spieler von uns war, weil sie wieder zu viert alle auf einem Haufen gestanden sind. Da hat echt viel gefehlt gestern. Was ich aber da noch mit so ein bisschen als positiv sehen möchte und was für mich doch eine Aussagekraft hat, ich finde, man hat gestern gerade in der ersten Viertelstunde was gesehen, was ich von der Mannschaft seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr gesehen habe. Und das war ein frühes Pressing. Also gestern sind wirklich viele Leute viel intensiver gelaufen, als es die erste Garde zurzeit in der Lage ist zu tun. Früh anzugreifen, die Leute zu doppeln, früh drauf zu gehen. Das haben wir im letzten Jahr, haben wir das unglaublich gut gemacht. Das machen wir mittlerweile überhaupt nicht mehr. Unsere Außenverteidiger stehen nicht mehr so hoch. Und das waren gestern auf einmal Sachen, die du wieder gesehen hast. Natürlich war das alles nicht perfekt, aber das waren auf jeden Fall, hast du gesehen, dass die Leute, ich weiß nicht, ob es an frische Konditionen, was auch immer liegt, aber die gestern auf dem Platz standen, konnten es deutlich besser umsetzen.
Ja, das stimmt. Da hast du recht, das muss man mal lobend erwähnen. Mir hat es insgesamt auch gestern, fand ich das jetzt auch, ich war, wie gesagt, im Stadion und muss halt sagen, okay, erste Halbzeit 0-0, das war auch ein bisschen schmeichelhaft, aber im Endeffekt hat die Eintracht sich auch ganz ordentlich angestellt, ja. Mhm. Muss auch sagen, kam ja noch ein Bakalorz rein, dem hätte ich auch ein Tor gegönnt, ja.
Der hat sich auch nicht schlecht angestellt.
Ja, fand ich auch. Also, da waren echt einige dabei, die zumindest bemüht waren. Mir hat auch eigentlich das Zusammenspiel mit Celozzi und Schröck gar nicht so schlecht gefallen, wobei ich wirklich sagen muss, dass Celozzi der Schwächere der beiden ist. Aber gut, also es war ein bisschen was Positives dabei, aber wir dürfen halt nicht vergessen, der Gegner, der gestrigen Abend da aufgelaufen ist, das war kein Gegner, der hat auch nichts in der Euroleague verloren, ja. Und erst recht nicht in der Bundesliga. Und das ist halt für mich, deswegen sage ich, ein Muster ohne Wert, weil wir wissen ganz genau, wie es anders läuft. Vor ein paar Tagen am Samstag haben wir im Stadtwald was ganz anderes gesehen, was wesentlich schlimmer war.
Genau, aber es braucht jetzt auch keiner auf die Idee zu kommen, irgendwie zu sagen, naja, dann schicken wir einfach mal die Elf von gestern Abend gegen Leverkusen aufs Feld. Überhaupt keine Chance, da waren so viele Schwachstellen gestern dabei, keine Chance. Wie gesagt, also ich würde, wie du eben auch schon gesagt hast, und Wiedwald hat bei mir jetzt einfach mal den Eindruck hinterlassen, dass ich keine Angst mehr habe, dass wenn der Trapp mal ausfällt, dass wir dann gar nichts mehr da haben. Und auf der anderen Seite würde ich einfach mal versuchen, Jagba und Schröck eine Chance zu geben, weil auf rechts fehlt uns vorne ein Eigner einfach ganz brutal.
Das ist krass.
Glaube ich, die größte Lücke, die wir momentan zu schließen haben. Und direkt gefolgt ist eigentlich die Lücke auf der linken Außenposition, auf der linken Verteidigerposition.
Ja. Das sehe ich echt ganz genauso. Also ich denke, die beiden, die würden auch vielleicht, es kommt darauf an, wie du gegen Leverkusen spielst, da kommen wir dann auch nochmal gleich. Aber wenn du wirklich sagst, du willst auch vielleicht versuchen, mit einem Konter oder so was zu reißen, da wäre ein Schröck, der mit seiner Schnelligkeit, seinem Spielwitz uns gestern doch positiv beeindruckt hat, dann wäre der definitiv eine Waffe. Und wenn du mal sagst, du hast noch eine Standardaktion, vielleicht bietet sich da auch ein Jagba wieder an. Du darfst auch nicht vergessen, Jagba würde dann gegen seinen alten Verein spielen. Vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere extra Motivation, wer weiß das schon. Aber das sind zwei wirkliche Optionen.
Wieso Jagba?
Jagba hat auch schon mal für Leverkusen gespielt.
Ach, wieso bin ich denn jetzt bei Hoffenheim? Ich wollte gerade sagen, Schröck kommt von Hoffenheim. Ignoriere, was ich gesagt habe.
Ich halte meine Nase.
Den Mund.
Ist ja kein Problem, aber haben wir jetzt auch geschickt überspielt, ne? Ja, also gibt's ja einige, die auch schon mal bei Leverkusen gespielt haben, bei Netta ja dann auch, gut, das werden wir dann sehen. Also, da müssen wir dann halt einfach mal schauen, aber wie gesagt, gestern, das war, sag ich mal, akzeptabel, wir hatten ja davor schon einen Gruppensieg klar gemacht,
aber Deckel zu, würde ich sagen. Deckel zu und es bleibt weiterhin zu sagen, bislang lässt sich von den Euroleague-Spielen überhaupt nichts auf die Bundesliga übertragen, weil das so unterschiedliche Mannschaften und Konstellationen sind, dass du da nicht von dem einen auf das andere schließen kannst.
Ja, da liegt eine Klasse dazwischen. Also die Euroleague ist
fast.
Ja, die Euroleague ist zweite Liga. viel mehr war es tatsächlich nicht.
Das kann auch anders sein, genau, das kann auch anders sein. Es gibt andere Gruppen, ich meine hier den FC Sevilla, der jetzt auch Freiburg in der Gruppe hat, da kannst du von aus, das ist ein guter Verein, das ist ein klasse Verein, das hat nichts mit zweiter Liga zu tun. Aber wir hatten halt echt Glück mit unserer Gruppe und da war auch Bordeaux selbst der gefährlichste Gegner. Normalerweise gefährlichste Gegner ist in einer schlechten Verfassung, die französische Liga ist in keiner so guten Verfassung, das hat man dann auch wieder gemerkt. Das wäre vor 10 Jahren vielleicht noch anders gewesen. Heute ist es aktuell so, dass die Eintracht da durchmarschiert ist, weil die Bundesliga auch insgesamt in der besseren Verfassung ist.
Ja, da habt ihr sicherlich recht.
Ja, und jetzt, ja, gut, am Samstag war es halt nicht so schön, ne? Also, wenn es um Punkte geht, um wichtige Punkte in der Liga, da versagt die Eintracht doch eine ums andere Mal. Und ich muss halt sagen, das letzte Spiel gegen Hoffenheim, das war für mich schon ein erneuter Tiefpunkt irgendwie.
Eigentlich schon fast mehr als das. Also ich habe mir die Tore vorhin nochmal angeguckt und wir sahen eigentlich bei keiner der Situationen wirklich gut aus.
Naja, wir sahen eigentlich bei 780 Millionen anderen Situationen genauso schlecht aus. Da hat uns dann entweder die Dummheit der Hoffenheimer gerettet oder eben der Trapp.
Ja, das stimmt, ja.
Wobei ich fand, gerade bei dem 2-1 sah Trapp auch extrem schlecht aus.
Ja, da sah er wirklich nicht gut aus, aber der Fehler ist halt viel früher entstanden.
Natürlich ist der Fehler viel früher entstanden, aber wenn er rausgeht, dann muss er halt auch ganz rausgehen, ja, und nicht auf halber Strecke da stehen bleiben. Das gab's bei Trapp gefühlt noch nie und das verwundert mich extrem, dass das jetzt bei ihm da auch langsam diese Schusslichkeit eintritt.
Ja, aber wie gesagt, für mich, um es nochmal zu sagen, der Fehler lag bei mir. Du kassierst ein Ding, wie es 1-0 oder wie es 0-1. So früh nach der Pause. Und dann lässt du, und dann kommst du aber wieder zurück. Ja, du kommst ja postwendend, sagst du hier, jetzt machen wir das Ding, jetzt haben wir das 1-1. Dass aber 3 Minuten später wir fast genau den gleichen Fehler machen wie vom 0-1. Das ist für mich einfach, also da muss ich sagen, das fand ich unter aller Kanone, weil das war so ein typischer Fehler, da sah die Abwehr total beschissen aus und das konnte ich nicht verstehen. Hat mich persönlich auch aggressiv gemacht. Und das war eigentlich so der absolute Tiefpunkt, als ich gesehen habe, dass die Mannschaft nicht in der Lage war, defensiv zu lernen. Ja, weil du hast gemerkt, mit dem 0-1 hat Hoffenheim klar gesagt, wir spielen jetzt Offensive. Und dadurch haben wir Räume gelassen, deswegen haben wir das 1-1 gemacht. Aber es ist doch klar, dass es nicht immer so weitergeht. Ja? Und dann machen die es 2-1, ja, durch defensiv grausame Leistung. Ich muss auch sagen, mir ist auch gegen Hoffenheim keiner wirklich positiv aufgefallen in der Frankfurter Defensive. Das war bis zu ganz großen Teilen war es alles scheiße. Auch ein Anderson fand ich nicht gut, ein Zambrano überhaupt.
Ein Anderson war ein Krampf. Und der Zambrano hat für mich auch das erste Mal ein Spiel gemacht, wo ich mir gedacht habe, liebes bisschen, was macht der denn da? Wie der einmal hinten am Fünfer angefangen hat, rumzudribbeln und
sich
so lange irgendwie in Gefahr selber gebracht hat. Also das Ding, das war eigentlich total ungefährlich. Und ich glaube, am Ende hat es uns sogar noch eine Ecke gekostet, ne? Also
ja,
das hätte noch größer ins Auge gehen können, aber da habe ich auch gedacht, was macht der denn da?
Genau, ja, da muss ich auch sagen, ich ganz ehrlich, dass die auch immer so dämlich sind. Und im eigenen 16er, wo wir jetzt echt schon, wir sind ja wackelig aufgrund unserer Tabellenposition, aufgrund der letzten Ereignisse in der Bundesliga, da ist ja klar, dass die Mannschaft nicht gefestigt ist. Aber dass du dann wirklich diese Eier hast, ich weiß nicht, ob es Eier ist oder einfach Blödheit ist, dass du dann wirklich sagst, okay, hier passen wir im eigenen 16er hin und her und versuchen da den Spielaufbau, das ist einfach gefährlich, unnötig gefährlich. Und das hat Zambrano ein ums andere Mal gemacht und damit auch mit in Bedrängnis gebracht, total unnötig und nicht souverän und nicht angepasst der Lage, wie die Eintracht momentan einfach ja ist. Fand ich fürchterlich. Aber wie gesagt, und auch offensiv, ich meine, in der ersten Halbzeit, das stand ja 0-0, da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, okay, da könnte noch ein bisschen was gehen. Ich muss auch sagen, dass die erste Halbzeit war für mich auch ein bisschen, ich habe es jetzt auch schon wieder fast verdrängt, ja, aber war auch ein bisschen emotionsarm. Also es ist nicht viel zusammengelaufen in der ersten Halbzeit, ne?
Nee, also mir hat die zweite Halbzeit auch deutlich besser gefallen. Mir hat in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen auch das erste Mal wieder Inui ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, aber, genau.
In der ersten Halbzeit war das halt wirklich so vor sich hingeplätschert. Also da haben sich die Mannschaften beide so im Mittelfeld neutralisiert. Und es ist weder großartig auf unserer Seite was passiert, aber ich muss auch mal sagen, Hoffenheim war jetzt auch nicht brutal stark.
Nein, das, aber ganz ehrlich, das kann man ja auch verstehen. Überleg dir das mal. Also erstmal muss ich noch ganz kurz sagen, du hast vollkommen recht. Inui ist mir bei dem Hoffenheim-Spiel positiv aufgefallen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass er wenigstens für die Offensive was tut. Das habe ich auch genauso gesehen. Also da ist ein bisschen Wind reingekommen. Zudem hat mir auch insgesamt, auch selbst in der zweiten Halbzeit, ein Schwegler gut getan. Da hast du gemerkt, dass er dem Spiel irgendwie einen anderen Fluss gibt. Also er ist andauernd anspielbar, ist auch der zentrale Fixpunkt in der Mannschaft, das merkst du, dem ist auch noch nicht alles gelungen, aber das Spiel wird mit Schwegler schon besser, finde ich zumindest.
Ja,
aber,
auf jeden Fall.
Aber du hast vollkommen recht, die Hoffenheimer, das ist ja auch keine Übermannschaft. Guck dir die doch mal an, die sind mit dem zweiten Torwart aufgetreten. Dass wir aber da keine Fernschüsse gemacht haben, das war für mich komplett unverständlich. Hm. Der Gral, das wäre sein erstes oder zweites Bundesligaspiel. Nee, sein erstes Bundesligaspiel, sein zweites auf jeden Fall für Hoffenheim, weil er davor schon im Pokal gespielt hat. Guck mal, du musst dir mal vorstellen, der Süle, das hat die Alex mal gesagt, der ist, wie alt ist der? 19, der kommt hier bei uns.
Weniger. Der kommt hier aus meinem Hut. Er kommt aus Waldorf. Genau. Der hat bei meinem Verein Rot-Weiß-Waldorf Fußball spielen gelernt. Ja. 18 ist der, glaube ich. Letztes Jahr hat er sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Da war er 17. Das heißt, der müsste jetzt 18 sein.
Und dann so ein Typ wie ein Toljan. Ganz ehrlich, welcher Fußballfan hat schon großartig von einem Spieler namens Toljan gehört? Niemand. So nee. Sieht's aus. Und dann haben sie natürlich ein robustes defensives Mittelfeld. Das ist mit Rudi und Polanski, die kennt man. Und im Mittelfeld, ja, Volland, dann wird's schon wieder ein bisschen bekannter mit Firmino. Aber wenn ich dann auch wieder mir die Sturmposition angucke, mit einem Hertling und einem Schiplock. Schiplock hat vor ein paar Jahren noch für die U23 vom VfB Stuttgart Tore geschossen, ja. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Und Kai Hertling, der ist, glaube ich, auch schon 26 Jahre alt und spielt auch so seine erste oder zweite Bundesliga-Saison. Das sind insgesamt bis aufs wirklich sehr, sehr kompakte und richtig gute und hochklassige Mittelfeld, sind das alles Spiele, da kannst du sagen, da muss es die Eintracht normalerweise mit aufnehmen können, allein von der Erfahrung, aber auch von den Namen und auch von der Qualität. Aber das haben wir in der zweiten Halbzeit auch leider vermissen lassen. Und da haben wir uns weichkochen lassen von Hoffenheimern, die für mich schlagbar waren an dem Abend.
Ja, und vor allen Dingen haben wir auch viel zu spät erkannt, dass wir richtig Gas geben müssen. Also ich meine, die haben in den letzten, ja, vielleicht noch nicht mal 10 Minuten, in den letzten 8, 6 Minuten haben sie angefangen, Gas zu geben, und das war einfach viel, viel, viel zu spät. Warum kann ich denn da nicht 20 Minuten vor Schluss einfach nochmal sagen, so, Gas geben, wir müssen hier nochmal zusehen, dass wir noch 1, 2 Tore machen, um das Ding mal nach Hause zu bringen.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil was mich vielleicht sogar am meisten enttäuscht hat an dem Abend, war die Tatsache, dass wir, glaube ich, ab der 70. Minute, wir hatten ja noch richtig viel Zeit. Ich meine, du darfst ja nicht vergessen, das 1:2 ist in der 51. Minute passiert. Das war ja alles innerhalb von 5 Minuten die Tore. Ja. In der 51. Minute. Und direkt danach hatten wir noch ein paar Möglichkeiten. Da war das vermeintliche 2:2, was ja nicht gezählt hat. Auch zu Recht, glaube ich, Inui genau hat das Tor getroffen, aber es war halt kein Tor. Mhm. Und direkt danach hatten wir auch noch ein paar Möglichkeiten. Ich erinnere mich an einen, ich glaube, es war ein Kopfball von Rode. Und ich glaube, ja, ne? Rode hatte noch einen Kopfball oder irgend sowas, ne?
Gut, ich meine, Rode schießt nur ins eigene Tor.
Ja, genau. Aber
Rode ist ausgepfiffen worden beim Wechsel, ne?
Ja, genau, ja, das stimmt, ja. Aber
also ich bin halt kein großer Rode-Fan, aber das macht man nicht.
Nee, finde ich mal auch, macht man nicht. Aber mir ist halt, wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, mir ist halt aufgefallen, dass ab der 70. Minute überhaupt nichts mehr ging. Also die waren, ich habe so das Gefühl gehabt, als hätte die Eintracht sich damit zufrieden gegeben. Und das fand ich peinlich, weil da ist auch, wird einfach der Ball, wenn dann überhaupt, dann blind nach vorne geschlagen, da gab es keinen Aufbau, aber die waren auch alle zu, ich habe so das Gefühl gehabt, sie waren zu schlaff. Also da muss ich echt sagen, da hätte die letzten 20 Minuten, hätte auch nochmal was gehen können, oder die letzten 5 Minuten. Da wurde auch, natürlich wurde auch geschickt die Zeit von der Uhr genommen.
Ja, natürlich.
Aber trotzdem, da war einfach zu wenig da. Und da muss ich sagen, das kann's auch nicht sein, da muss ich mich dagegen mehr stemmen. Und wahrscheinlich bin ich deswegen mit so einer unglaublich negativen Einstellung nach dem 1:2 nach Hause gegangen, weil ich da gedacht habe, alter Falter, gegen so eine Mannschaft musst du bei Gott nicht verlieren. Unnötig. Unnötig einfach.
Nee, da hast du absolut recht. Also mir hat es halt auch gefehlt und ich habe halt die ganze Zeit drauf gewartet und dachte mir, hey Leute, warum geht denn nichts mehr? Warum legt ihr nicht nochmal eine Schippe drauf, beißt die Zähne zusammen und lauft? Also man hat halt überhaupt nicht gesehen, dass die Mannschaft als Einheit jetzt nochmal Gas geben will.
Richtig.
Und nochmal versuchen will, das Tor zu suchen. So in den letzten 5 Minuten, da gab es dann nochmal so die ein oder andere Chance. Da gab es aber auch nochmal die ein oder andere Chance von Hoffenheim. Also da habe ich auf beiden Seiten nochmal gezittert. Aber wie gesagt, das hat mir halt vorher absolut gefehlt.
Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, ich kann den Wechsel auch nicht verstehen, dass du in der 67. Minute einen Rosenthal für den Inui bringst. Inui, der für mich einer der Aktiveren war an dem Abend.
Genau.
Und Rosenthal ist für mich, ehrlich gesagt, das ist gut, okay, ich wiederhole mich, man mag es mir nachsehen, ein Spieler, der gegenwärtig in dieser Verfassung nichts in der Bundesliga zu tun hat und oder auch nichts zu suchen hat. Und das hat er auch am Samstag wieder eindrucksvoll bewiesen. Also für mich überhaupt kein Gewinn für das Spiel.
Also der Rosenthal erinnert mich so ein bisschen, jetzt mögt der Sebastian mir verzeihen, erinnert mich so ein bisschen an den frühen Meier. Den hast du auch ganz oft im Spiel einfach über 90 Minuten nicht gesehen. Und dann hat er irgendwann mal eine Torchance gehabt, hat das Ding vielleicht auch gemacht und das war es dann aber auch. Und das ist im Moment auch so der Rosenthal, nur dass er halt auch noch nicht getroffen hat. Aber den siehst du, der fällt mir im Spiel überhaupt nicht auf. Der fällt mir vielleicht mal mit einem Fehlpass auf, aber der fällt mir nie mit einer guten Aktion auf. Nicht einmal. Ja, und dann hat er irgendwann mal seinen Torschuss oder hat mal einen Kopfball und wenn der mal reingeht, dann ist es ja...
Ja, aber er geht halt kein einziges Mal rein. Das ist halt auch so ein Ding. Ich meine, wenn er wenigstens wie der Meier, der, wie du richtig gesagt hast, auch oft untertaucht. Aber wenn es dann wenigstens so wäre, dass er dann eine entscheidende Aktion hat, wo er das ganze Spiel positiv mitprägt, dann wäre das auch zu verschmerzen. Dann könnte man auch so eine relativ frühe Einwechslung oder eine Einwechslung überhaupt von Rosenthal irgendwo legitimieren. Gegenwärtig ist es einfach nicht der Fall. Weil Rosenthal für mich auch vom Kämpferischen her, wenn wir mal positiv sind, José Lu, der auch wieder sein Ding gemacht hat gegen Hoffenheim. Ja, das muss man auch mal positiv hervorheben, der hat auch wieder sehr viel gekämpft, der war hundertprozentig dabei in Cutlets, die haben auch immer versucht, defensiv mitzuhelfen, das klappt nicht immer alles, aber die
gefällt mir aber bemüht. Sehr, sehr gut, den Cutlets auf rechts zu stellen
und
José Lu in die Mitte. Also das war echt mal ein genialer Schachzug vom Fee. Das ist für mich momentan die einzige Möglichkeit, die wir noch haben, die du stellen kannst, solange ein Eigner auf rechts nicht fit ist.
Ja.
Gut. Schröck hat sich jetzt angeboten, das kann man sich auch nochmal angucken, aber auf die Idee, den Cutlets auf rechts zu stellen und José Lu in die Mitte, sind bis jetzt auch nur schlaue Fußballweisen im Podcast gekommen.
Ja, genau. Und es ist aber auch echt gut. Also ich, wie gesagt, Cutlets, den nehme ich sowieso ein bisschen von der Kritik halt auch aus. Der hat jetzt momentan auch nicht seine glücklichste Phase, aber probiert viel. José Lu auch, die arbeiten beide viel mit nach hinten, das muss ich sagen. Und José Lu hat auch wieder das Tor gemacht, das kann man halt auch nicht so, weißt du? Aber die arbeiten, das ist zumindest das Mindeste, was du verlangen kannst, wenn es um einen Abstiegskampf geht. Und ein Rosenthal arbeitet auch nicht. Das ist für mich, das ist keine Arbeit. Der trabt hin und her, der geht nicht energisch genug gegen den Gegenspieler. Das sind so Dinge, diese essentiellen Punkte im Abstiegskampf, die einfach enthalten sein müssen, um erfolgreich zu sein. Und er lässt für mich vermissen. Aber anscheinend hat der Fee aus irgendeinem Grund einen Narren an ihm gefressen. Okay, er hat ihn auch geholt. Er hat auch einen Flum geholt, den er immer wieder durchschleppt. Flum auch am Samstag ein beschissenes Spiel gemacht. Das war ein Haufen Scheiße, was ich da gesehen habe. Das war kein Fußball. Ein Flum, tut mir leid, das ist bestimmt ein super netter Kerl und er hat ja auch ein paar nette Interviews gegeben und er ist super sympathisch, mit dem würde ich vielleicht auch ein Eis essen gehen, aber auf dem Feld will ich ihn in der gegenwärtigen Verfassung auch wirklich nicht sehen. Das ist alles viel zu schlecht, da muss ich mir echt die Frage stellen, haben die beiden ehemaligen Freiburger wirklich nur funktioniert, weil sie in einem Korsett waren, was insgesamt funktionsfähig war? Haben die funktioniert, weil sie in einem System waren, das auf jeden abgestimmt war und so funktioniert hat? Und dass sie jetzt eigentlich nicht die Fähigkeit besitzen, sich in jedem anderen Team irgendwo zu etablieren. So kommt es mir momentan vor, weil beide Freiburger für mich gegenwärtig Fehleinkäufe sind.
Also hast du dir gestern Abend das Euroleague-Spiel von Freiburg angeguckt?
Leider nur zweite Halbzeit. Ich bin jetzt dann erst heimgekommen. Ja.
Okay. Ich hab's mir gestern auch angeguckt und während dem Spiel habe ich mir ein paar Mal gedacht, yo, Flum und Rosenthal passen da rein.
Ja, okay.
Also das war ja auch ein Spiel Pest gegen Cholera. Da ging ja auf beiden Seiten nicht viel. Und die hätten einfach ungesehen eingewechselt werden können und das Spiel wäre exakt so weitergelaufen.
Ja, stimmt, okay. Ja, also ich meine, ja, ich muss auch sagen, also was Freiburg letzte Saison noch alles hatte, lassen sie halt auch diese Saison wirklich vermissen. Ne?
Ja, gut, aber gespannt. Die haben natürlich, also ich sag mal, die Ausrede, die Freiburg hat, die haben die halt
Adalas. Genau, die haben halt einen Adalas von 6-7 wichtigen Spielern, ja, wenn du dir überlegst, dass halt nicht nur Flum und Rosenthal jetzt weggegangen sind. Ja, Flum war ja noch der bedeutendere Spieler. Rosenthal hat ja am Ende auch nicht mehr die Runde gespielt. Aber die haben halt auch Spieler, die weggegangen sind. Allen voran.
Bei Gladbach.
Ja, Kruse ist halt der Mann eigentlich. Und bei Gladbach zeigt das. Also Kruse war wirklich einer der Spiele, die auch in einem anderen Konzept funktionieren, ja. Ich glaube, Kruse ist der Mann mit den meisten, Scorerpunkten oder was, oder also in der Bundesliga. Also der Junge, der hat's drauf, ja. Also da funktioniert das auch. Das ist es nicht nur eine Freiburg-spezifische Qualität, sondern eine allgemeine. Dann hast du einen Cedric Macchiati, der nach Bremen gewechselt ist. Der ist jetzt in Bremen auch noch nicht in Topform, aber der hat.
Ich meine, Bremen ist halt auch insgesamt nicht in Topform. Ne?
Also da kannst du
jetzt auch nicht unbedingt den Maßstab dran setzen. Aber die haben halt letztes Jahr 6-7 Spieler gehabt, die mit in der Mannschaft einfach zum Stamm gehört haben, die jetzt weg sind. Die müssen eigentlich von vorne anfangen. Und wir müssen nicht von vorne anfangen. Wir haben Leute von der Bank abgegeben, haben die Stammelf beibehalten. Und auch wenn jetzt der ein oder andere mal verletzt ist, also das kann eigentlich nicht sein.
Deswegen. Aber gut, wir müssen uns an die eigene Eintracht-Nase fassen und müssen halt feststellen, dass das Spiel für mich ein erneuter Tiefpunkt einfach war gegen Hoffenheim. Und ich muss auch echt sagen, ich bin ja eigentlich immer so zwangsoptimistisch. Ihr kennt mich ja. Ich sag ja immer, naja, gut, irgendwie können wir schon schaukeln oder so. Aber direkt nach dem Spiel habe ich einer Freundin von mir geschrieben, bei der Eintracht-Arbeit habe ich gesagt, ich glaube, so steigen wir ab. Ja, weil es war so mein erstes Gefühl, dass du gegen Hoffenheim, weißt, ich habe echt alle Hoffnung gesetzt. Natürlich haben die 3-1 gegen Schalke gewonnen. Ja, okay, aber Schalke ist auch ein Grützenverein momentan. Die sind in wechselhafter Verfassung. Da weißt du auch nie so genau, was du von halten sollst. Das ist mal hot. Aber das war möglich. Da war wirklich mehr möglich. Da hättest du einen Dreier holen können. Und das erholt sich gar nichts. Und da habe ich echt gedacht, scheiße, ey, so geht's wirklich nach unten. Ich weiß auch nicht, bin auch immer noch ein bisschen ratlos. Natürlich, jetzt gestern hast du mal wieder ein bisschen, gegen so einen Scheißgegner hast du natürlich mal wieder ein bisschen besseres Gefühl, aber im Endeffekt, wo sollen die Punkte herkommen?
Die kommen jetzt erstmal aus Leverkusen und dann aus Augsburg.
Da glaube ich mehr an Augsburg als an Leverkusen.
Ich setze auf 2 Siege zum Ende der Bundesliga-Saison. Die müssen einfach her. Also Augsburg ist
ein. Das ist aber schon mehr als Zweckoptimismus. Bist du dir sicher, dass die Missbildchen von Fried nicht noch anhalten?
Ja, das kann gut sein. Aber Augsburg ist ein absoluter Pflichtsieg. Also wenn da keine 3 Punkte geholt werden, dann könnte es passieren, dass ich auch zum ersten Mal im Stadion pfeife. Also das ist einfach ein Muss. Mehr Muss hatten wir seit Jahren nicht mehr.
Da werde ich ja keine einzige Sekunde widersprechen.
Aber das Problem ist halt, ich meine, wir kommen auf Augsburg ja dann direkt davor noch mal gesondert zu sprechen, aber Fakt ist, was ist das Problem an scheiß Augsburg? Die sind ja ganz gut drauf momentan. Die sind Tabellenneunter und die kämpfen sich die Lunge aus dem Hals. Ja, die Lunge ist übrigens nicht im Hals. Ja, ich bin nur nicht so ganz gut anatomisch beisammen. Ja, ich kenne nur die unteren Regionen des Körpers. Ja, nein. Nein, aber Fakt ist im Endeffekt, dass Augsburg ja momentan wirklich, wirklich bemüht ist. Die halten sich ja nicht nur einfach so in der Klasse. Die haben jetzt schon 20 Punkte nach 15 Spielen. Die sind da, wo wir eigentlich ganz gern sein würden. Und das ist eine kämpferische Klasse. Da trifft sogar der Aldi-Top. Das ist nicht einfach, gegen die zu gewinnen. Das wäre einfacher gewesen, gegen Hoffenheim zu gewinnen, als es gegen Augsburg ist. Fakt ist trotzdem, dass wir gegen die gewinnen müssen. Aber jetzt haben wir ja erstmal Leverkusen vor der Brust. Und Leverkusen, das könnte schon schwierig werden.
Das ist schon sehr optimistisch ausgedrückt.
Ja, normalerweise, seien wir mal realistisch, du holst normalerweise keine Punkte gegen Leverkusen.
Nee. In unserer Verfassung jetzt nicht, nee, auf keinen Fall.
Das ist bei normaler Verfassung schon schwierig genug, aber bei unserer jetzigen Verfassung in Leverkusen Punkte zu holen, ist, wenn du da wirklich absolut realistisch drauf guckst, nahezu unmöglich.
Das ist genau
so. Wir gucken aber nicht realistisch da drauf, sondern wir haben diese scheiß Eintrachtbrille auf.
Ja, und es gibt auch, und genau der Alex sagt's, und es gibt auch eine Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ich 3 Punkte sehe, aber du zumindest 1 Punkt kannst du schon holen, wenn du diese ganzen Spieler, das ist ja ein Quell der großartigen Spieler bei denen. Also ich meine, du musst ja schon sagen, Leverkusen hat eine Hammermannschaft, ja. Noch nicht mal der Fiesling Kiesling, ja, sondern auch Spieler wie ein Sam, ja, ein Son. Aber das sind alles Spieler, das sind hier so Leichtfüßler.
Ja, und das sind vor allen Dingen auch Jammertüten.
Und die musst du entnerven. Richtig. Und genau. Das, du musst eigentlich, ich ganz ehrlich, das habe ich schon irgendwie vor ein paar Tagen gesagt, du musst als Eintracht musst du sagen, wir treten auf mit einer geballten Körperlichkeit und stehen denen die ganze Zeit auf den Füßen. Ich habe sogar schon überlegt, machen wir eine defensive, eine Dreier, die robusten drei, eine defensive Mittelfeldkette aus drei defensiven Mittelfeldspielern, wo wir als einzig kreativen Spieler den Schwegler in der Mitte haben und links außen haben wir einen Russ, rechts außen haben wir einen Lanich und die treten den andauernd auf die Füße. Die kassieren sich beide eine gelbe Karte und zur Halbzeit werden dann die beiden defensiven Mittelfeldspieler gewechselt und dann kommt vielleicht ein Flum rein und ein anderer defensive, wir haben ja genug defensive Mittelfeldspieler. Ohne Scheiß, du musst denn die ganze Zeit auf den Füßen stehen, denn wenn die keinen Bock haben, wenn die merken, ah, oh, scheiße, ey, jetzt mache ich mir gleich noch meinen Zeh kaputt, dann haben die keine Lust mehr. So ein Son, auch so ein Sam, das sind alles Fußballer, die sind so leichtfüßig, aber die können entnervt werden. Und wenn du das schaffst, wenn du robust zur Sache gehst, wie hat es denn Leverkusen gegen Dortmund gemacht? Die haben die Dortmunder mehr oder weniger auf dem Platz verdroschen, aber nicht mit unbedingt spielerischer Qualität, sondern auch, da ging es robust zur Sache. So ein Spajic ist den Dortmundern ein und ums andere Mal in die Grätsche gefahren. Ja? Also hat ein oder andere Grätsche gespielt und so weiter und so fort. Das war auch nahe der Körperverletzung. Nicht umsonst ist ja wieder der Bender ausgewechselt worden oder hat wieder irgendeine Verletzung gehabt. Ja, der hat ja dauernd Verletzungen. Ich meine jetzt den Dortmunder Bender. Genauso musst du es auch machen. Du musst genauso robust dagegen gehen. Und wenn du das schaffst, und wenn du kein Gegentor kassierst, wenn du ein frühes Gegentor kassierst, fällt alles zusammen. Ja. Dann hast du drei defensive Mittelfeldspieler, die können spielerisch nicht so, dann verlierst du 4-0. Aber wenn du es schaffst, dann kann auch mal was möglich sein. Und wenn du dann vielleicht einen Jagba hast, der vielleicht mal einen Freistoß irgendwie einsammelt, dann kommst du auch zumindest mit einem Punkt nach Hause. Natürlich ist es alles optimistisch, aber die Möglichkeit besteht schon. Wie siehst du das, Alex?
Und gerade sitzt in München ein Friedhelm Funkel und kriegt Pippi in die Augen vor Stolz auf dich, Marvin.
Ja, das ist noch die alte Funkelschule. Aber ganz ehrlich, mit Funkel, das ist ja nicht böse gemeint, aber mit Funkel haben wir so Punkte geholt. Irgendwo schon.
Ja, mit Funkel war alles besser. Nee, also vom Grundding her hast du schon recht. Ich glaube, dass du Leverkusen tatsächlich knacken kannst, wenn du das machst, was die B11 am Wochenende gemacht hast, nämlich laufen bis zum Umfallen und das von der ersten Sekunde an. Die müssen in ihrer eigenen Hälfte den Ball abgenommen bekommen. Die müssen auf den Ball draufgehen, da müssen wir eigentlich am 16er von Leverkusen schon angreifen. Und das einfach permanent, den Leuten so auf den Sack gehen. Und die haben wenig Spieler, die das verkraften. Der Einzige, der mir jetzt spontan einfällt, ist tatsächlich der Leverkusener Bender, der mit sowas umgehen kann und mit dem du mit sowas nicht auf die Eier gehst. Der tritt hier irgendwann zurück hinten in die Hacken rein, dass du nicht weißt, wo es herkommt und dann ist das Thema für den erledigt. Ja. Aber allen anderen, wenn du einfach früh drauf gehst, direkt anfängst mit zwei Mann auf den Gegenspieler drauf zu gehen, dann ist es, wie du eben schon gesagt hast, so eine Schönspielertruppe, die kriegst du damit. So haben sie uns doch in der zweiten Liga auch bekommen. Wenn da ein Verein gekommen ist, der mal ein bisschen härter zur Sache gekommen ist, ist die Eintracht die erste Mannschaft gewesen, die umgefallen ist.
Richtig, und genauso müssen wir es jetzt andersrum machen. Wie du gesagt hast, bis auf einen Rolfes und einen Bender und vielleicht noch einen Can, der ja auch ein sehr robuster Spieler ist für sein Alter, das wundert mich sowieso, aber ich will nochmal sagen, Can hätte mir halt auch echt verpflichten können, was das für ein Typ ist, wie gut er jetzt auftrumpft bei Leverkusen. Ja. Hut ab übrigens. Aber das sind die einzigen drei Spiele, die eine gewisse Robustheit mit sich bringen. Ich sehe schon den Kießling mit dem Taschentuch rumlaufen, das ist so für mich der Tuchel in Spielerform, ja. Der weint dann auch wieder so rum. Also das sind so Spiele, die kannst du enden nerven, ja, und dann küsst er vielleicht mal nicht sein Tattoo, ja, wenn er schießt, er mal kein Tor, das würde mich dann auch nochmal freuen. Also da ist in einer gewissen Weise, natürlich ist es unrealistisch, aber es ist ein bisschen was möglich, aber da muss halt die Einstellung hundertprozentig stimmen. Du musst komplett, wie die Alex gesagt hat, wie es auch gestern war, von der ersten Minute musst du die nerven. Du musst die andauernd nerven, du musst pressen, du hast ja auch sonst nichts mehr zu tun. Gegen Leverkusen erwartet doch keiner was. Und vielleicht haben wir Glück, dass Leverkusen selbst von uns nichts erwartet. Die haben auch drei Punkte sogar gelassen in Braunschweig. Natürlich war das da auch ein Heimspiel für Braunschweig, aber da haben sie drei Punkte gelassen.
Wir tun uns doch zu Hause im Moment auch nicht leicht. Hey. Die Mannschaft hat im Moment zu Hause einfach einen Riesendruck, weil sie endlich den ersten Heimsieg schaffen wollen. Das ist eine gute Sache, dass wir auswärts jetzt spielen.
Richtig. Ja, richtig. Du kannst so...
Können wir entspannter auftreten, wir müssen das Spiel nicht machen, wir spielen gegen einen Gegner, der eine desolate Mannschaft einfach erwartet und der glaubt, dass er an einem Sonntagsspaziergang die drei Punkte mitnimmt. Und das ist einfach der Punkt, der so nicht kommen wird.
Ja, so sieht es nämlich aus.
Und irgendwann muss halt auch diese bekackte Diva mal wieder ihre andere Seite zeigen.
Besser früher als wenn es zu spät ist. Also Leverkusen wäre quasi die letzte Chance, die wir dafür haben.
Genau. Ja. So, und ich sag mal, wenn du dann mit 17 Punkten vielleicht aus der Rückrunde noch rausgehst, aus der Hinrunde rausgehst, dann bist du mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber du kannst auf keinen Fall mit 11 Punkten die Hinrunde abschließen.
So sieht's aus.
Wo wollen wir denn in der Rückrunde 29 Punkte hernehmen? Wo sollen die denn herkommen?
Ja, geht mich nicht. Aber das war genau das Ding, weil gegen Hoffenheim hatte ich dann echt das Gefühl, scheiße, wir gehen mit 11 Punkten aus der Rückrunde. Und wenn das passiert, dann ist wirklich Schicht im Schacht. Weil,
sind wir abgestiegen.
Ja, genau, weil wie die Alex das gesagt hat, wenn du jetzt noch wirklich, ich meine, das ist ja unrealistisch, dass du gegen Leverkusen 3 Punkte holst. Brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, das ist jetzt auch wieder ein bisschen Zwangsoptimismus, aber es gibt Möglichkeiten. Aber stell dir mal vor, du gehst mit 17 Punkten raus, dann bist du 100%ig, da lege ich auch die Hand für uns vorher, da bist du nicht auf dem Abstiegsplatz und dann sagst du wirklich, okay, blaues Auge, und dann kannst du aber auch gleichzeitig wieder positiver denken. Dann ist die das zukünftige Los für den Europacup nicht mehr so nach dem Motto, ach komm, ist scheißegal, Hauptsache wir fliegen raus, damit wir uns auf die Bundesliga konzentrieren, weil da geht wieder alles, dann hast du auch wieder im Pokal, du spielst gegen Dortmund, aber zu Hause ist immer was möglich, dann ist alles wieder ein bisschen positiver. Dann, weil 17 Punkte, das ist okay, dann holst du 23 in der Rückrunde, das kriegst du schon irgendwie hin, du hast ja auch viele positive Spiele in der Rückrunde oder leichtere Spiele auch zu Hause, dann vielleicht gibt's dann, fällt an der Bahn, aber dafür muss halt jetzt ein positives Ereignis sein, weil das sind zwar nur 6 Punkte Unterschied, wenn wir das ja so sagen, zwischen 17 und 11, aber 11 Punkte, die bringen dich de facto am Ende der Hinrunde auf den Abstiegsplatz und vielleicht sogar auf den letzten, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass Freiburg, Nürnberg und Braunschweig genauso beschissen sind wie du, die nächsten beiden Spiele.
Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja dann auch jede Menge Heimspiele, ne? Also ich meine, wir haben jetzt Leverkusen, dann kommt Augsburg zu uns, da geht nochmal was. Und dann haben wir ja das, was wir am Anfang als Hammerprogramm mit den Auswärtsspielen hatten, haben wir ja dann eigentlich alles zu Hause.
Ja, du kannst punkten. Guck mal, Hertha, die sind immer noch ganz gut dabei, aber wenn du in einer normalen Form bist als Frankfurter Eintracht, kannst du auch die Hertha zu Hause schlagen. Du kannst auf jeden Fall.
Und mit denen haben wir eine Rechnung offen. Und die brauchen wir jetzt doch nicht mehr unterschätzen, so wie wir es am ersten Spieltag getan haben. Richtig. Auf die kann man sich jetzt schön einstellen. Da muss laufen.
Ja, und das
ist. Und vor allen Dingen, wir haben bis Februar überhaupt keine Thematik mehr mit Dreifachbelastung und Mimimi.
Aber dafür brauchst du halt ein positives Ergebnis. Und diese positiven Ergebnisse musst du jetzt noch vorm Winter holen, weil, wie gesagt, im Winter ist es fast zu spät, weil mit 11 Punkten, natürlich, ich habe jetzt auch schon gesagt, ich habe genau das gleiche gesagt wie die Alex, mit 11 Punkten kannst du nicht in die Winterpause gehen, und da gibt's dann immer wieder Freunde von mir, die sagen, naja gut, aber du brauchst noch keine 29 Punkte in der Rückrunde, wahrscheinlich wirst du die Saison weniger brauchen. Ja, aber wollen wir uns wirklich darauf verlassen?
Was wird jetzt kommen? Die sind in allen Pokalwettbewerben rausgeflogen, die können jetzt wieder ihr ganz normales Trainingspensum runterspulen, die haben eine ganz andere Ausgangssituation wie wir. Wir sind noch dabei. Wir werden nächstes Jahr auch im Europapokal und im DFB-Pokal auf andere Gegner treffen. Und auch wenn Leute irgendwie gesagt haben, wir haben Lospech, wir hatten bis jetzt im DFB-Pokal nur Losglück. Genauso in der Euroleague. Wir hatten im Pokalwettbewerb noch keinen einzigen ernstzunehmenden Gegner, der es uns schwer gemacht hat.
Ja, das kann ich auch echt nicht nachvollziehen. Wenn er irgendwie von Lospech spricht, dann kann er von den Eintrachtlosen vielleicht im Vorjahr sprechen, was weiß ich. Aber in dieser Saison läuft eigentlich alles genau. Deswegen ist es ja so unfassbar ärgerlich, dass wir uns überhaupt in so eine missliche Lage gebracht haben. Stellen wir mal vor, wir wären jetzt Tabellenzehnter, so total unproblematisch mit 19, 20 Punkten. Dann würden wir hier ganz positiv sprechen, weil dann hätten wir geile Aufgaben in der nächsten Zeit. Wir hätten so viel, was jetzt noch auf uns wartet. Wir hätten ein geiles Heimspiel gegen BVB im DFB Pokal, wo alles möglich ist. Weißt, wir kennen die Spiele gegen den BVB, wenn unsere Mannschaft auch fit ist. Das sind potenziell geile Spiele. Das Spiel der Eintracht gegen BVB wird im Fernsehen übertragen. Das ist auch nochmal eine Sondermotivation für die Spieler normalerweise. Dann hast du einen Europacup. Du bist die einzige Bundesliga-Mannschaft, die im Europacup eine Nummer weitergekommen ist. Ja, das sind alles gute Spiele. Dich erwarten vielleicht sogar Turin oder vielleicht Ajax Amsterdam. Das sind alles wahnsinnig geile Lose. Du könntest mit so einer Euphorie jetzt positiv sprechen. Aber Fakt ist, dass wir komplett getrübt sind von den Negativerlebnissen in der Bundesliga momentan. Das ist halt sehr schade.
Du brauchst im Prinzip nur einen glücklichen Moment in der Liga. Also es, wenn du gegen Leverkusen am Sonntag unentschieden spielst, dann wäre es eigentlich schon der Anstoß, den wir brauchen. Also du musst ja nicht mal wirklich gewinnen. Allein schon da rauszugehen und zu sagen, von wegen, wir haben es geschafft, mit der Rumpeltruppe, die wir momentan sind, gegen Leverkusen ein Unentschieden zu erreichen. Das wäre ja schon der Kick. Meiner Meinung nach.
Wäre auf jeden Fall der erste richtige Schritt. Gar keine Frage. Das wär auch sowas, was uns halt keiner zutrauen würde. Ne? Und dann hast du halt das Endspiel, das letzte Spiel des Jahres gegen Augsburg, und dann muss auch jeder wirklich, das Wetter auch gerappelt voll. Ich meine, die letzten paar Spiele waren ja alle nicht ausverkauft, sei es jetzt hier das DFB-Pokalspiel oder auch jetzt das Europa-League-Spiel, das war beides nicht ausverkauft, aber gegen Augsburg kannst du davon ausgehen, dass das Ding mehr oder weniger ausverkauft sein wird. Da ist nochmal die Stimmung gut und dann will jeder nochmal einen Abschluss, einen Heimsieg sehen, und dann bist du ja wieder einigermaßen dabei, und wenn es ganz schlecht läuft, hättest du 2 Punkte Abstand auf, sage ich jetzt mal, Freiburg. Ja, stell dir mal vor, Freiburg gewinnt beide Spiele und du spielst einmal unentschieden und einmal gewinnst du, dann hast du 2 Punkte Abstand aus Freiburg, dann geht dann in der Rückrunde auch noch was. So wär's, aber dafür müssen halt zumindest mal 4 Punkte her.
Ja, also das ist jetzt tatsächlich, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, absolutes Pflichtprogramm. Augsburg muss jetzt auch endlich mal der Heimsieg sein, den uns die Mannschaft jetzt seit Wochen verspricht. Und wenn sie das schaffen, dann gehen sie auch mit einem positiven Gefühl in die Winterpause rein. Ein paar Tage Abu Dhabi, bisschen Sonnenschein, bisschen Motivation und Frische tanken und dann wieder weiter. Vielleicht kommt der ein oder andere zurück. Stendera geht ja jetzt auch schon wieder draußen laufen, ist wieder runter vom Laufband. Klar, der kann doch nicht ins Mannschaftstraining einsteigen, aber vielleicht ist er ja in Abu Dhabi dann auch so weit, dass er da wieder ein bisschen mittrainieren kann. Dann hast du wieder ein bisschen breiteren Kader und vielleicht hört ja der ein oder andere auch mal darauf, was wir sagen, und holt nochmal einen Alexander Mattlung für die Innenverteidigung, dass wir da nicht ganz so dünn besetzt sind und noch jemanden haben, der die Position mal gelernt hat. Und wenn der Aufsichtsrat Geld locker gemacht hat, vielleicht ist vorne in der Offensive auch noch irgendwas drin, ein wuseliges, kreatives Element. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber dafür ja, muss jetzt was passieren.
Ja, du willst halt nicht wirklich in eine aussichtslose Situation, weil wie gesagt, wir haben es ja jetzt schon mal mehrmals gesagt, aber es ist halt wirklich bedrohlich, gehst du mit 11 Punkten in die Rückrunde, dann wird das alles, wenn du nicht das Glück hast, dass die anderen Mannschaften genauso dusselig sind wie du, dann hast du im Endeffekt wirklich kaum eine Chance. Ich meine, 29 Punkte zu holen in der Rückrunde, das ist möglich, das hat Augsburg ja auch schon mal geschafft. Also so, ich glaube, es war fast genauso, und auch Gladbach hat es schon mal geschafft, als Favre kam.
Ich glaube, die hatten 9 Punkte in der Hinrunde.
Genau, und haben es dann
noch geschafft. Ja. Aber das schaffst du halt auch nur, wenn du noch das Glück hast, dass ganz viele Mannschaften außer dir noch beschissener sind. Ich meine, wir hatten auch schon einen Klassenerhalt geschafft, damals unter Funkel in dem Jahr, bevor Skibbe gekommen ist, ja, und sind mit 33 Punkten nicht abgestiegen.
Richtig.
Und das ja, noch nicht mal irgendwie über Relegation.
Nee, das war auch eine richtige Gruselsaison, ne? Weiß ich
genau.
Noch. Auch. Oh, war da nicht so sogar teilweise noch so, oh, ja, wie heißt dieser eine Spieler? Quake und so weiter und so fort.
Ja, genau. Die Saison.
Ja. Ja, das war so 0-0 dann gegen in Bielefeld, als Bielefeld noch in der ersten Liga gespielt hat. Da hast du gedacht, komm, jetzt gegen scheiß Bielefeld musste mal was gehen. Also nichts gegen Bielefeld, aber es hat mal so gedacht. Und dann gegen Bielefeld auch nichts. Und du hast dich mit 33 Punkten gewonnen. Das war ja dann die letzte Saison auch von Funkel. Mhm. Das sind so Dinge, das Glück kannst du haben, aber darauf darfst du nicht vertrauen. Und wir müssen halt mal sagen, die Eintracht muss ich nur irgendwann mal, das wird wahrscheinlich jetzt vor der Winterpause nicht mehr so wirklich passieren, aber die müssen sich auf ihre Stärken besinnen, weil ich gehe immer noch davon aus, dass die Spieler die Qualität haben, gegen fast jede Mannschaft in der Bundesliga Punkte zu holen, ja. Und
haben sie aber auch eigentlich.
Haben sie auch eigentlich, aber sie müssen es endlich mal wieder auf den Platz kriegen, und auch da darf auch ein Rode nicht immer, der auch der letzte halt auch einfach nicht mehr in der Form ist, in der er mal war, und auch wirklich Fehler macht, die zu Gegentoren führen. Da muss halt vieles mal abgestellt werden. Nur so geht's. Aber mit Hoffnung mit Hoffnung agieren die Eintracht-Fans und agieren auch wir, weil Hoffnung immer die Eintracht auch ein bisschen an Leben hält. Hätten wir keine Hoffnung, wären wir auch keine Eintracht-Fans. Das brauchst du halt. Ja, weil wir haben schon oft gemerkt, anders geht's halt nicht.
Ja, und vor allen Dingen, was wir auf jeden Fall vermeiden müssen, ist das Thema Relegation. Ne? Ich meine, habt ihr euch den Terminplan mal angeguckt?
Nee.
Am 14.05. Endspiel in Turin. Wollen wir hin. Dann am 15.05. Relegationshinspiel. Am 17.05. Endspiel DFB-Pokal Berlin. 18.05. Relegation Rückspiel. Das heißt, innerhalb von 4 Tagen hätten wir 4 Spiele zu bestreiten.
Ja.
Wird stressig. Also wenn wir schon nicht mal eine Dreifachbelastung aushalten, wie wird es denn dann mit der Vierfachbelastung?
Und selbst ohne die Pokalfinals will ich keine Relegation, weil obgleich ein Fee gesagt hat, die Eintracht wäre eine Pokalmannschaft.
Ich glaube, das hat er aber auch mit einem zwinkernden Auge gesagt.
Ja, das hoffe ich, dass er das gesagt hat.
Zwei zwinkernden Augen, glaube ich sogar.
Ich habe es ja nur gelesen, ich habe es ja nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, weil Pokalmannschaft, das können wir alle erzählen, wie ihr wollt. Wenn wir in der Relegation sind, dann macht sich jeder von uns in die Hose und auch die Spiele. Das muss man wirklich tunlichst vermeiden.
Nee, Relegation bitte bei weitem nicht.
So, wie spielen wir denn gegen Leverkusen?
Ja, ich würde sagen mit 11 Mann, oder?
Ah, Entschuldigung. Nee, ist okay, es ist ja bald Weihnachten. Ja, ich weiß nicht, was machen wir? Ja, aber ich sag mal 0-0.
Nee, wie wir spielen, nicht Ergebnis.
Ach so.
Aufstellung.
Aufstellung, boah, das muss ich mich mal ranhalten hier. Ja, gut, dann sage ich, wir spielen. Ja, gut, Tor ist klar. Jung ist klar. Ja, ich denke auch, dass Zambrano. Ja, was machst du? Machst du Zambrano Anderson mal oder machst du Zambrano?
Ja.
Machst du schon?
Ja.
Ochipka weg oder Ochipka drin?
Ochipka raus.
Ochipka rein.
Ochipka rein, ja. Genau.
Ja, finde ich gut. Und dann würde ich sagen, dreifach, wie ich schon gesagt habe, dreifaches Mittelfeld. Und zwar würde ich sagen, Schwegler, Russ und Flum? Nee, Schwegler, Russ und Lanik. Lanik, der absolute Zerstörer. Und weiter offensiv würde ich Cutlets, ich würde Cutlets und Schröck, die beiden Außenbahnen, muss Schröck halt mal links spielen, und Rossellou. Ja. So würde ich es machen. Schwegler, der im Mittelfeld ist der defensiven Part geben würde, wird dann je nach Spielsituation ein bisschen nach vorne rutschen und wird dann ins zentrale Mittelfeld rutschen, um dann halt die Lücke, die im Mittelfeld entsteht, zu schließen. Aber so wäre mein Ding.
Okay. Nee, da würde ich anders spielen. Was denn mit dem Rode?
Ja, bei raus. Dir? Raus.
Oder ist bei dir komplett raus?
Auf jeden Fall verliert nur Bälle. Kein Bock momentan. Wirklich nicht. Ohne Scheiß. Und gegen seinen potenziellen neuen Verein. Ich sag das jetzt immer gegen seinen potenziellen neuen Verein, der nicht die Eintracht ist. Weil das könnte ja auch jeder Verein sein. Ja?
Das ist richtig.
Ja. Ja, also was wolltest du sagen? Willst du Rode drin lassen?
Ja, ich weiß es nicht. Also was für mich auf jeden Fall klar ist, ist das Hinten-Jagbar-Spiel. Was für mich auch klar ist, ist, dass auf der rechten Außenbahn ein Schröck seine Chance bekommt und dass ich auf der linken Außenbahn auf keinen Fall Inouye sehen will. Und daher würde ich da eher einen Banetta hinsetzen. Dann würde ich einen Rossellou und einen Cutlets noch bringen. Und dann würde ich, glaube ich, hinten mit einem Rode und einem Schwegler spielen.
Okay. Ah ja, gut.
Also relativ klassisch so, wie wir es bisher auch hatten.
Genau, ja.
Genau, außer mit dem Unterschied, dass halt bei mir ein Cutlets mal auf der 10 spielt, anstatt als Mittelstürmer.
Oh, auch interessant, ja, okay. Ja, warum auch nicht.
Aber vom Spielsystem her schon gleich geblieben, also ich hätte keine systematische Änderung.
Ja.
Aber ein Cutlets ist halt auch jemand, der rennt,
ja,
der vorne früh draufgehen kann, das hat ein Rossellou jetzt auch gelernt. Ein Schröck ist auch jemand, der früh draufgehen kann. Ein Banetta bringt da vorne dann auch wieder ein bisschen Ruhe mit rein. Ein Schwegler bringt ein bisschen Ruhe mit rein und dann kann um Schwegler, so als kleiner Mond, der um die Sonne kreist, kann dann Rode auch mal laufen.
Das war aber ein süßes Bild, was du gerade gezeichnet hast.
Ein kleiner Mond, der um die Sonne läuft. Hey.
Na, das ist ein gemütlicher Weihnachtspodcast hier schon, ich merke das.
Genau. Ja. So, wir alle mal unsere Räucherstäbchen raus und machen genämpftes Licht.
Nimm das bitte nicht als Folgentitel jetzt.
Nein, aber ich meine...
Das würde uns zu verweichlicht darstellen.
Was wir de facto nicht sind, so wie oft wir heute schon wieder rumgepöbelt haben. Aber natürlich, Banetta wäre immer eine Option, du musst ja auch darfst auch nicht vergessen, Banetta hat jahrelang auf Leverkusen auch gespielt, ne?
Ja.
Also in Summe kann ich mich mit der prognostizierten Aufstellung von Marvin irgendwie etwas besser zurechtfinden. Ich würde es einfach mal probieren. Wir haben nichts zu verlieren. Irgendwie müssen wir da jetzt mal Gas geben.
Ja, wir müssen es halt. Ja, wir müssen, ja, es ist halt so ein Spiel, wo du nichts zu verlieren hast, alles zu gewinnen hast, aber wenn halt die ganzen anderen Gegner von dir auch alle scheiße spielen dann, oder gut spielen und für dich scheiße spielen, dann bist du halt ganz schnell doch im Tabellenkeller nach dem Spieltag. Ne? Und dann gehen die Uhren endgültig anders. Ich meine, wir können uns ja jetzt immer noch einigermaßen damit trösten. Ja, wir sind immer noch nicht auf dem Abstiegsplatz. Ja, aber
spätestens. Ja, wir können auch sagen, wir haben noch eine komplette Rückrunde vor uns, aber.
Ja, gut, natürlich. Und aber ganz ehrlich, dieses Gelaber von wegen, ja, im letzten Drittel der Saison entscheidet sich die Bundesliga.
Nee, nicht, wenn du in der Hinrunde 11 Punkte holst. So da entscheidet sich im letzten Drittel gar nichts mehr für dich.
Richtig. Ja. Dann ist Schluss mit Entscheidung. Ja, dann kannst du nur entscheiden, welche Spieler du verlängern willst, welche Spieler einen Zweitliga-Vertrag haben und welche nicht.
Genau.
Und diesen Weg, den sollten wir wirklich nicht gehen. Den sollten wir wirklich nicht gehen. Ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt. Aber das sollte eben klar sein, dass das ein Todesstoß auch für den gesamten Profiverein sein kann.
Ja.
Trotz 10 Millionen, die du jetzt eingenommen hast mit dem Pokal und so weiter und so fort, beziehungsweise mit dem Eurocup, das ist alles geil, das ist alles wunderbar. Und wenn du die Saison als Tabellen 13. oder 12. beendest, dann sagt auch keiner was. Dann sagt jeder, okay, war eine schwierige Saison, aber waren auch viele Höhen dabei und wir haben die Kurve ja nochmal bekommen, dann das ist alles okay. Aber genau das musst du jetzt halt auch machen, weil du kannst nicht absteigen. Das darfst du wirklich nicht. Dann ist Schluss. Dann ist Schluss mit lustig. Dann guck mal, wie schwer Kaiserslautern sich tut. Ja, jeder von uns hat jetzt gedacht, oder viele, ich hatte zumindest gedacht, Kaiserslautern jetzt mit dem Kosta Runjajic, das ist ja ein guter Typ, der auch bei Darmstadt schon das ein oder andere bewirkt hat. Da werden die jetzt dauerhaft oben angreifen. Die haben aber jetzt auch 3 Spiele hintereinander nicht siegen können, haben sie jetzt heute gegen Paderborn verloren. Die verlieren auch so ein bisschen den Anschluss, zumindest zu den ersten beiden. Ja, jetzt Köln ist das andere Beispiel. Die etablieren sich, die steigen diese Saison auch definitiv auf. Aber was ist, wenn Kaiserslautern wieder in die Relegation kommt? Wenn die wieder in die Relegation kommen, dann ist wieder Arsch auf Ohr. Das ist wieder Kacke. Dann haben die spielerisch wieder nicht die Qualität, um aufzusteigen. Und dann entscheiden sie das zweite Mal in der Relegation. Und ich will aber auch nicht in die Relegation. Ich will nämlich nicht gegen Kaiserslautern in der Relegation. Das will ich tunlichst vermeiden, auch für die Region. Für alles hier und für die Polizeieinsatzkräfte. Das muss wirklich nicht sein. Wie gesagt, aber dann siehst du, wie schwer es anderen Mannschaften geht. 1860 München, da kann vielleicht mal der Scheich vorbeikommen, aber aufgestiegen sind sie in der letzten Zeit auch nicht. Guck dir Bochum an. Ja, die waren auch mal so ein Hin- und Her-Verein. Natürlich ist Bochum halt wesentlich schlechtere Voraussetzungen als die Frankfurter Eintracht, aber wir labern hier immer von guten Voraussetzungen. Ist ja trotzdem keiner da, der hier mal 10 Millionen zuschießt, ne?
Ja.
Leider war, ja.
Wie gesagt, der Alex hatte schon gemeint, dass wir im Winter mal jemanden verpflichten müssen. Das ist definitiv so. Du musst einen Innenverteidiger zumindest das Mindeste der Gefühle, muss ein Innenverteidiger sein. Und der muss auch, dann kostet der halt 4 Millionen. Denn wenn das ein Typ ist, der woanders auch gespielt hat, nicht nur auf der Bank ein Däumchen gedreht hat, dann lass den halt 4 Millionen kosten. Am Sonntag habe ich mit dem Roberto drüber gesprochen. Hab ich gesagt, hier vielleicht, der muss so einen Baum holen. Hier, weißt du, so ein Typ, so ein kantiger Spieler hier aus Schweden oder aus Norwegen, so eine Kante halt, wo sich die Spieler dran aufrichten können. Es gibt diese Spieler, aber da musst du halt was investieren, weil die wachsen nicht auf den Bäumen, ja, und die fallen auch nicht vom Ersatzspielerlaster. Ja? So ist es halt. Naja, mal schauen.
Ja, ne? Das Thema mit den Verpflichtungen ist ja auch noch nicht so ganz klar. Da gehen ja auch die Meinungen momentan ein bisschen auseinander, wobei das ja auch alles eher so gerüchtelagemäßig ist.
Ich muss schon einem Hübner und einem Fee recht geben, jetzt auf Teufel komm raus, nur der Verpflichtung wegen irgendwas zu holen.
Das ist richtig.
Das bringt's nicht. Aber ich finde halt einfach, dass wir einen günstigen Innenverteidiger holen sollten und da nochmal, nachdem Manuel Friedrich jetzt von Dortmund verpflichtet würde, wäre mein Appell an Hübner, sich mal Alexander Mattlung anzugucken. Vereinslos, kostet nichts, kann man einfach mal mit in den Kader nehmen und den kannst du besser hinten reinwerfen als einen Flum, der einfach auf der Innenverteidigerposition eine noch üblere Rolle spielt als auf der 6. Und ansonsten würde ich nur noch was holen, was offensiv uns weiterhilft, aber das sofort.
Ja. Ja, was offensiv wird auch interessant, ja. Ja, wir werden sehen. Aber ich denke, es ist klar, was gemacht werden muss. An verantwortlicher Stelle sind andere. Müssen wir mal sehen, was passiert.
Genau.
Hauptsache, es passiert was, ja.
Wie ist denn euer Ergebnis mit eurer Aufstellung?
1-1.
Ich sag 0-0.
Also meine Aufstellung gewinnt
3-2. Da wir nicht mit einer Aufstellung spielen werden.
Du musst mich demnächst mal wieder zum Mispelchen trinken einladen.
Das scheint gut zu gehen, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Naja, gut. Ich beflügeln auf jeden Fall.
Also, schauen wir mal. Ich hoffe, du hast recht. Alles klar.
Gut. Unterm Strich, egal ob unentschieden oder Sieg, Hauptsache Punkt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Gut. Dann danke ich euch für die Runde. Wir machen den Sack zu für diese Woche. Versuchen nächste Woche dann mal wieder in gewohnter Art und Weise und zu dem gewohnten Zeitpunkt zu senden. Da sieht es ein bisschen besser aus und dann hoffen wir mal, ob wir dann vielleicht doch noch über ein positives Ergebnis gegen Leverkusen sprechen können. Bis dahin, macht's gut!